Wir kommen zum nächsten und letzten Referat. Dazu darf ich wieder um eine Zuschaltung ersuchen. In diesem Themenkomplex chronische Herzinsuffizienz jenseits der optimalen medikamentösen Therapie ist schon heute mehrfach angeklungen, dass es natürlich Patienten gibt, und es sind die schlechtesten der schlechten Patienten, die trotz optimierter Therapie nicht zu stabilisieren sind, trotz Revaskularisation, trotz Klappenintervention, und die münden dann oft in einer in Richtung Herztransplantation, aber auch sind diese Patienten zu selektieren für Devices. Zu diesem Thema ist aus Salzburg, Großgemeinde, zugeschaltet Hans Altenberger. Dozent Altenberger leitet das Rehabilitationszentrum in Großgemein und ist an der PMU Salzburg tätig. Hans, bitte um deinen Vortrag zur Patientenselektion für AICD, CRT, LVAD und HTX bei chronischer Herzinsuffizienz.
Ja, lieber Hannes, recht herzlichen Dank für die Anmoderation und recht herzlichen Dank auch für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf nun über diese Patientenselektion für ICD, CRT und LVAD, also Herzersatz, Herzunterstützungssystem und HTX bei chronischer Herzinsuffizienz sprechen. Sie haben schon gehört von der medikamentösen Therapie der Herzinsuffizienz, hier abgebildet in der Flowchart der neuen Guidelines für Herzinsuffizienz, für die Therapie der chronischen Herzinsuffizienz, hier zur Therapie der HFrEF, der Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpfunktion. Nun, diese medikamentösen Guidelines sind, die Medikation ist für alle Patienten, die an einer HFrEF leiden und reduzieren Mortalität. Bitte weiterklicken. Für spezielle Patientenpopulationen gibt es weitere Therapieoptionen, die auch Hospitalisierungen und Mortalität reduzieren. Bitte weiter. Ich möchte nun über die CRT-ICD-Implantation bei chronischer Herzinsuffizienz, bei HFrEF-Patienten sprechen, die also wirklich nur für ein selektioniertes Patientengut in Frage kommt. Bitte weiter. Die Idee, und bitte auf dieses Video klicken. Die Idee hinter dieser kardialen Resynchronisation ist, einen asynchronen Ventrikel zu synchronisieren. Sie sehen hier ein Video, eine Echokardiographie eines hochgradig asynchronen linken Ventrikels. Sie sehen eine schaukelnde Bewegung des linken Ventrikels. Es kommt also zu einer intraventrikulären Asynchronie und es kommt durch den Linkschenkelblock bedingt eben zu einer Asynchronie des rechten und des linken Ventrikels zueinander, zu einer sogenannten interventrikulären Asynchronie. Nun bitte weiter. Die Idee ist nun, dass man bei der kardialen Resynchronisationstherapie mittels Schrittmacherkabel dieses asynchrone Herz resynchronisiert. Dazu wird in den Vorhof eine Vorhofsonde eingebracht, bei Sinusrhythmus natürlich, und dann wird in den rechten Ventrikel eine Schrittmachersonde eingebracht, wie bei einer konventionellen Schrittmacheroperation, aber auch an der Oberfläche des linken Ventrikels wird eine Sonde angebracht. Da kommt man über den Koronarsinus hin und diese Schrittmacherelektrode verankert sich dann passiv im Koronarsinus und man nimmt das Herz quasi in die Mangel und kann, wenn die Vorhoferregung von der Vorhofsonde detektiert wird, dann über den Schrittmacher, über das Aggregat, einen zeitgleichen Impuls in den rechten und linken Ventrikel senden, vorzeitig sozusagen, und damit das Herz resynchronisieren. Bitte weiter. Die kardiale Resynchronisationstherapie in den neuen Guidelines ist klar empfohlen für Patienten im Sinusrhythmus mit einer EF unter 35%, mit optimierter medikamentöser Therapie, bitte weiter, wenn Sie einen klassischen Linkschenkelblock aufweisen und eine QRS-Breite von 150 Millisekunden und mehr. Also klassischer Linkschenkelblock, QRS-Breite sehr breit, über 150 Millisekunden. Dann ist es eine Klasse 1A-Indikation. Die kardiale Resynchronisationstherapie kommt aber auch für alle Herzinsuffizienzpatienten mit HFrEF in Frage unabhängig von der QRS-Breite, wenn Sie eine Indikation für ein ventrikuläres Pacing haben, zum Beispiel für einen AV-Block, für einen drittgradigen oder höhergradigen AV-Block. Bitte weiter. Sie sehen also hier, Bradi-Indikation bei HEFREF erfordert eine kardiale Resynchronisationstherapie. Eine biventrikuläre Schrittmacherimplantation ist eine Klasse 1A-Indikation. Bitte weiter. Wenn entweder der Linksschenkelblock nicht klassisch ausgebildet ist oder die QRS-Breite geringer als 150 Millisekunden beträgt, dann ist es jeweils eine 2A-Indikation. Wir reden immer noch über den Sinusrhythmus. Bitte weiter. Sie sehen also hier, wenn die QRS-Breite über 150 Millisekunden beträgt, aber kein typischer Linksschenkelblock vorherrscht, dann besteht eine Klasse 2A-Indikation. Das heißt immer noch, man soll eine CRT in Erwägung ziehen. Das nächste. Umgekehrt, wenn die QRS-Breite zwischen 130 und 149 Millisekunden beträgt und ein klassischer Linksschenkelblock vorliegt, dann ist es auch eine Klasse 2A-Indikation, also eine should be considered. CRT soll in Erwägung gezogen werden. Aber immer bis 130 Millisekunden und nicht darunter. Das nächste bitte. Wenn keines dieser beiden Kriterien voll ausgeprägt ist, bitte weiter. Wenn also der QRS-Komplex zwischen 130 und 149 Millisekunden beträgt und kein typischer Linksschenkelblock vorhanden ist, dann ist es eine Klasse 2B-Indikation. Das heißt, mit anderen Worten, es kann die CRT-Implantation in Erwägung gezogen werden, muss nicht, soll nicht unbedingt, aber kann. Das ist also die Abstufung in diesen Guidelines. Eine kardiale Resynchronisationstherapie ist keinesfalls empfohlen bei Patienten mit einer QRS-Dauer unter 130 Millisekunden, die keine Pacing, also keine Bradykardie-Indikation aufweisen. Das nächste bitte. Gelernt haben wir das mit der QRS-Breite von unter 130, 130 bis 149 und über 150 aus der sogenannten ECHO-CRT-Studie, die vor einigen Jahren publiziert wurde, eine New England Journal-Arbeit, wo man klar gezeigt hat, dass je breiter der Kammerkomplex und je typischer der Linksschenkelblock ausgeprägt ist, umso mehr profitieren Patienten von einer kardialen Resynchronisation. Und da sprechen wir von einer Verbesserung von Symptomen und von einer Reduktion der Morbidität und auch der Mortalität. Also je breiter und je typischer linksschenkelblockartig, desto klarer die Indikation. Das nächste bitte. Nun, ich will jetzt auf die Indikation für eine primärprophylaktische ICD-Implantation eingehen. Wir wissen, dass Patienten mit einer hochgradig eingeschränkten Linksventrikelfunktion eine erhöhte Rate an ventrikulären Rhythmusstörungen haben, die auch zum plötzlichen Herztod führen und dass die prophylaktische Implantation eines ICDs sich aus, das wissen wir aus vielen historischen Studien, inzwischen schon historischen Studien, deswegen bringe ich die nicht noch einmal. Da wissen wir, dass die ICD-Implantation zur Verhinderung des plötzlichen Herztodes und der All-Cause-Mortality sehr effektiv ist. Bis dato war es so, dass eine bei Herzinsuffizienz mit reduzierter EF unter 35 unter optimaler medikamentöser Therapie, egal ob ischämischer oder nicht ischämischer Kardiomyopathie, die Indikationsstellung für einen ICD einer Klasse 1A-Indikation, Empfehlung sozusagen, gefolgt ist. Bei diesen Guidelines im Jahr 2021 hat man jetzt klar unterschieden, ob ein Patient eine ischämische, bitte weiter, Kardiomyopathie aufweist, also eine ischämische Ätiologie hat. Und da in diesem Fall bei Patienten mit ischämischer Ätiologie, EF unter 35, ist eine ECD-Implantation mit einer Klasse 1A empfohlen, also der höchste Evidenzgrad, der höchste Empfehlungsgrad. Umgekehrt, bitte weiter, wenn eine nicht ischämische Ätiologie der Kardiomyopathie vorliegt, dann ist es soll es in Erwägung gezogen werden, einen ICD zu implantieren, muss aber nicht unbedingt sein. Und das haben wir gelernt aus der aus der sogenannten Danish-Studie, wo man ischämische mit nicht-ischämischen Kardiomyopathien bzw. Patienten mit solchen Entitäten verglichen hat und gesehen hat, dass Nicht-Ischämiker von einer oder nicht-ischämische Ätiologie bei einer Kardiomyopathie von einer ICD-Implantation weniger profitiert. Es ist auch noch zu erwähnen, dass bei ischämischer Kardiologie man jedenfalls 40 Tage warten muss nach einem Myokardinfarkt, bevor man an eine ICD-Implantation denkt, nicht denkt, sondern bevor man eine ICD-Implantation vornimmt. Das nächste bitte. Nun gibt es natürlich Patienten, die für beides in Frage kommen. Eine kardiale Resynchronisationstherapie und eine Defibrillatortherapie. Also das Beispiel ist zum Beispiel der ischämische Patient mit einem Linksschenkelblock, der für beides eine Klasse 1a-Indikation hat. Und dann soll man diese Therapieformen auch kombinieren, das kann man kombinieren in einem Gerät. Und man soll jedenfalls, wenn man Patienten für die kardiale Resynchronisationstherapie in Erwägung zieht, auf jeden Fall eine Defibrillatortherapie auch mit in Erwägung ziehen und soll das aber abhängig machen vom individuellen Patientenrisiko. Da sollen also die Komorbiditäten, die Lebenserwartung, die man dem Patienten zubilligt und viele andere Dinge, auf die ich noch eingehen werde, mit ins Kalkül ziehen und letztlich auch mit dem Patienten besprechen, im Sinne dieses Shared Decision Making Prozesses, wo man dem Patienten, vielleicht auch im Beisein der Angehörigen, die Situation genau erklärt und ihm auch vor Augen hält. Was bedeutet das, wenn man mit einem Defi in die Phase einer schweren Herzinsuffizienz kommt, man älter wird und man hat einen Defibrillator, man schwer krank wird und man hat einen Defibrillator implantiert. Und das ist dieses gelebte Shared Decision Making, das soll man den Patienten auch erklären. Das nächste bitte. Und da gilt es, je mehr Narben ein Herz aufweist und je höher sozusagen der nicht-ischämische Anteil ist, umso eher wird man dem Patienten einen Defibrillator im Rahmen einer CRT-Implantation mit implantieren. Je älter der Patient ist und je weniger ischämisch, also je mehr nicht ischämisch diese Kardiomyopathie ist, umso eher wird man dem Patienten eine reine kardiale Resynchronisationstherapie mit Pacing ohne Defibrillator implantieren. Und da gibt es rechts auf dieser Folie einige Punkte, die aufgeführt sind, also Faktoren, die eher für ein Pacing allein ohne Defibrillator sprechen, sind eben eine nicht-ischämische Kardiomyopathie, dann eine eingeschränkte Lebenserwartung, schwere Komorbiditäten und hier insbesondere eine schlechte Nierenfunktion, beziehungsweise auch die Präferenz des Patienten sollte hier mit bezogen werden, mit ins Kalkül aufgenommen werden. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge für den Alltag. Es muss nicht jeder Patient automatisch ein CRTD-Gerät implantiert bekommen. Und es ist immer eine gewisse Hemmschwelle, das zu unterlassen. Ich hatte gerade rezent einen Patienten, wo wir uns dafür entschieden haben, älterer Patient mit vielen Komorbiditäten, mit einem klassischen Linksschenkelblock, nicht ischämische Kardiomyopathie, Niereninsuffizienz, der aber an seiner Herzinsuffizienz wirklich gelitten hat, weil er immer wieder dekompensiert ist und letztlich von dieser CRTP-Implantation sehr gut profitiert hat. Das nächste bitte. Nun, um letztlich auf die schwere Herzinsuffizienz mit der Möglichkeit der Implantation eines Kunstherzens bzw. der LVAD-Implantation und einer Herztransplantation einzugehen, möchte ich Ihnen kurz einen Patienten vorstellen. Das ist ein Patient, der im Jahr 2017 bei uns im Rehabzentrum Großgemein aufgenommen wurde. Der hatte wenige Monate zuvor einen Vorderwand ST-Streckenhebungsinfarkt und hat sich im Rahmen eines kardiogenen Schockes KILIP 4 vorgestellt, war katecholaminpflichtig, war also 2 Tage auf der Intensivstation da mit Katecholaminpflichtigkeit und ist aus dem ganzen Geschehen ausgestiegen mit einer ischämischen Kardiomyopathie, EF 20%. Und mit einem NYHA-Stadium, der aufnehmende Arzt hat es eingestuft als NYHA 2 bis 3. Zudem war ein Diabetes mellitus bekannt und eine Hypercholesterinämie. Weiter. Weiter. Noch einmal. Nun, die Koronaranatomie dieses Patienten möchte ich Ihnen kurz erklären. Der Patient hat, weiter, aus dem Jahr 2014 einen bekannten Verschluss der Vorderwandarterie, also der LAD, bereits gehabt. Das war bekannt. Und er hatte weiter einen Verschluss des oberen marginalen Astes. Nun weiter ist im Rahmen des Akutgeschehens es zu einem Verschluss der rechten Koronararterie gekommen. Und er hat aber trotzdem ein Zeichen, eine ST-Hebung über der Vorderwand gehabt, weil die Vorderwand war rekanalisiert bzw. kollateralisiert über die RCA und das ist weggefallen und somit hat er auch also Hebungen im Bereich der Vorderwand gezeigt und es hat imponiert als Vorderwandinfarkt. Gut, einen Tag später weiter hat der Patient im Bereich der rechten Koronararterie eine akute Stentthrombose bekommen und ist dann letztlich intensivpflichtig geworden durch dieses Akutereignis der Stentthrombose. Weiter. Wir haben den Patienten aufgenommen bei uns mit einer ischämischen CMB, EF20, NYHA2 und in der Zwischenzeit, seit er entlassen worden war aus dem Krankenhaus, wo die Intervention gemacht wurde, hat er sich zweimal vorgestellt, ungeplant auf einer Notaufnahme wegen Verschlechterung der Herzinsuffizienz. Er war jeweils dekompensiert und hatte die Notwendigkeit für IV-Diuretika. Er war gut eingebunden, musste nicht aufgenommen werden, aber er hatte IV-Diuretika-Bedarf. Zudem war eine chronische Niereninsuffizienz bekannt geworden und der Diabetes mellitus. Weiter. Die Medikation weiter bestand weiter aus, noch mal zurück bitte, bestand aus einem Prösal von Beta-Blocker, Bisoprolol 1,25, einer minimalen Dosis von Entresto, Eplerenon, Ivabradine, Torazimid, sehr hohe Dosis, einer dualen Plättchenhemmung mit Thromboas und Ticagrelor und er hat orale Antidiabetika bekommen. Weiter. Das ist das Echobild. Bitte links klicken. Sie sehen also hochgradig eingeschränkte Linksventrikelfunktion. Rechts klicken. Und Sie sehen auch eine Rechtsherzbelastung. Sie sehen hier ein D-Shaping, das Septum interventrikuläre zwischen rechten Ventrikel und linken Ventrikel zeigt also eine Abplattung. Es verlässt sich also ein erhöhter Druck im Bereich des rechten Herzens ableiten. Ich habe jetzt nicht mehr Bilder mitgenommen. Glauben Sie mir, das ist eine deutlich eingeschränkte Rechtsherzfunktion bei den Patienten auch zu sehen. Es finden sich dilatierte Rechtsherzabschnitte. Es findet sich eine mittelgradige Mitralinsuffizienz und eine mittelgradige Tricuspidalinsuffizienz mit einer pulmonalen Hypertension von 70 mm Hg. Echokardiografisch abgeschätzt. Das nächste bitte. Gut, bei der Untersuchung, bei der Aufnahmeuntersuchung zeigte sich auch ein Aszites. Sie sehen das hier links. Sie sehen perihepatisch freie Flüssigkeit im Bauchraum. Der Blutdruck war 95:70. Das Kreatinin war 1,6. Das NT-proBNP 4700. Die Gamma-GT und die alkalische Phosphatase passend zur Rechtsherzstauung erhöht, die GPT erhöht und es fand sich in einem ergometrischen Test, den wir gemacht haben, noch Rekompensation oder versucht es der Rekompensation, eine maximale Sauerstoffaufnahme von 13 mm pro Kilogramm und Minute, was sehr niedrig ist, also zwischen 12 und 14 mm pro Kilogramm und Minute wird also eine sehr niedrige Leistung, körperliche Leistungsfähigkeit eingeschätzt, wo man von einer wirklich fortgeschrittenen Leistungseinschränkung hier aufgrund dieser Herzinsuffizienz ausgehen muss. Und das nächste. Also, das ist ein Patient, wo es Probleme gibt. Das nächste. Bei diesem Patient ist zweifelsohne eine schwere fortgeschrittene Herzinsuffizienz vorliegend. Nun, wie ist diese schwere Herzinsuffizienz definiert? Bitte das nächste. Sie sehen hier eine Publikation, die im Jahr 2018 von der Marisa Crespo-Leiro im European Journal of Heart Failure publiziert worden ist, ein Positionspapier, wo man die fortgeschrittene Herzinsuffizienz einfach neu definiert hat. Das nächste. Und Sie sehen hier vier Definitionsinhalte, die sehr breit gefächert sind. Gehen wir das einmal durch, bitte das erste. Das nächste. Es sind gefordert für eine fortgeschrittene Herzinsuffizienz schwere und persistierende Symptome der Herzinsuffizienz, NYHA Klasse 3. Kann man sagen, dieser Patient hatte diese Definitionskriterien erfüllt. Weiter. Schwere kardiale Dysfunktion, hier definiert als eine reduzierte EF unter 30 und viele andere Entitäten zusätzlich, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, aber dieser Patient hat auch aus diesem Kriterium eine fortgeschrittene Herzinsuffizienz. Das nächste. Und noch einmal weiter. Ja, genau. Weiters ist gefordert, Episoden von pulmonaler oder systemischer Kongestion, also Dekompensationen, die eine intravenöse Diuretika-Verabreichung brauchen oder Episoden von einem niedrigen Output, einem Low Output, was also Inotropika oder vasoaktive Medikamente erfordert oder maligne Arrhythmien oder mehr als eine ungeplante Besuche oder Hospitalisierung in Krankenhäusern, in Notaufnahmen in den letzten 12 Monaten. Auch das hat der Patient eindeutig erfüllt. Das nächste. Und es ist gefordert, eine schwere Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Entweder gemessen am 6-Minuten-Gehtest unter 300 Meter oder an der maximalen Sauerstoffaufnahme. Und das haben wir auch erreicht, weil der Patient eine maximale Sauerstoffaufnahme von 13 Milliliter pro Kilogramm und Minute erreicht hat oder gezeigt hat. Weiter. Und für diese Patienten haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wenn wir den Patienten quasi aufgrund von Komorbiditäten, aufgrund von eingeschränkter Lebenserwartung, aus anderen Ursachen, vielleicht fortgeschrittener Niereninsuffizienz, Malignome etc., nicht in Richtung Transplantation oder Kunstherz oder Unterstützungssystem shiften, dann bleibt uns immer noch die Palliativtherapie. Die Guidelines sehen aber für die fortgeschrittene Herzinsuffizienz mehrere definitive Therapieoptionen vor. Und das ist zum einen die Transplantation und zum anderen die Langzeit-Unterstützungstherapie mit einem VAT und auch die Überbrückungstherapie, zuerst VAT und dann Transplantation. Bitte weiter. Es gibt also die Möglichkeit des Unterstützungssystems und Sie sehen hier, da wird eine Pumpe, eine axiale Flusspumpe oder eine Zentrifugalpumpe in die Spitze, in den Apex des linken Ventrikels implantiert. Das geht inzwischen, muss man immer offen machen, das geht minimalinvasiv, thorakoskopisch und es wird dann es wird also das Blut sozusagen vom linken Ventrikel abgezogen und von einem Outflow-Trakt, der in die von einem künstlichen Gefäß dieses weitertransportiert in die Aorta ascendens. Die Aorta ascendens wird an dieses künstliche Gefäß, an diesen Outflow-Trakt angenäht. Und so wird quasi die Linksventrikelfunktion unterstützt, indem das Blut abgesaugt wird und in die Aorta transportiert wird. Da können also 7 bis 8 Liter pro Minute gefördert werden. Und das ist also ein voller Herzersatz, womit Patienten auch über Jahre heutzutage leben können. Das nächste, die Alternative ist eine Herztransplantation, was eine definitive Therapie ist. Die ist nicht mehr rückgängig zu machen, die ist unumkehrbar. Das eigene Herz wird entfernt, hat aber sehr gute Daten und auch die Kunstherz- oder die LVAD-Implantation hat mittlerweile sehr gute Daten, erreicht also 2 Jahres Überlebensraten in den neuesten Studien, Momentum 3-Studie von 83% und kommt also der Herztransplantation sehr nahe. Weiter. Also wir haben eine Möglichkeit für diesen Patienten. Und jetzt ist die Frage, ist der Patient überhaupt schon so weit, dass man ihn in so eine Richtung shiften sollte? Oder haben wir noch andere Möglichkeiten weiter? Nun, es gibt hier eine Flowchart aus dieser Publikation von der Marisa Crespo-Leiro, die jetzt in den Guidelines übernommen wurde. Und da heißt es, wenn ein Patient mit schwer eingeschränkter Linksventrikelfunktion, mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz wirklich keine anderen Optionen mehr hat und der war medikamentös individuell aufdosiert, da ist aufgrund seines Blutdrucks war da nicht mehr möglich, er war chronisch dekompensiert, er war kein Kandidat für eine Resynchronisation. Er war kein Kandidat für eine andere Device-Therapie wie eine Klappentherapie etc. Das hat er nicht gebraucht. Dann muss man sich überlegen, wie geht es mit diesem Patienten weiter. Wenn der Patient klar im Nyha-Stadium 3 und 4 ist, trotz optimierter medikamentöser Therapie, dann sollte man diesen Patienten unbedingt in ein Transplant bzw. in ein HTX-Zentrum, Zentrum schicken, wo man sich mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz intensiv beschäftigt, am besten in ein Zentrum, die solche definitive Therapien anbieten. Wenn der Patient, und das war bei unseren Patienten auch der Fall, sich immer wieder dazwischen erholt und man, so wie der aufnehmende Arzt bei uns im Rehabilitationszentrum, eine Nyha-Stadium Klasse 2 konstatiert, dann gibt es gewisse Kriterien, die man beachten sollte. Bitte weiter. Wenn der Patient also mehrere ungeplante Aufnahmen in Krankenhäuser wegen Verschlechterung der Herzinsuffizienz aufweist, wegen Dekompensationen, wenn er früher Inotropika gebraucht hat, wenn er Beta-Blocker oder RAS-Blocker oder ARNIs nicht weiter aufdosiert werden können oder diese sogar reduziert werden müssen in der Dosis, wenn die Pumpfunktion hochgradig eingeschränkt ist, wenn die Rechtsventrikelfunktion sich verschlechtert, wenn die Nieren- und Leberfunktion sich verschlechtert, wenn er Arrhythmien, ventrikuläre Arrhythmien, ICD-Schocks hat oder eskalierende Therapien wie immer wieder erhöhte Diuretikadosen benötigt oder der Blutdruck sehr niedrig ist und Zeichen einer peripheren Hypoperfusion bestehen weiter, dann sollte man diesen Patienten auch unbedingt weiterschicken. Wenn eines dieser Kriterien vorhanden ist, dann soll man ihn vorstellen an so ein Zentrum. Wenn keines dieser Kriterien vorhanden ist, dann soll man ihn engmaschig in einer lokalen Herzinsuffizienz weiter therapieren. Weiter. Und es gibt eine wunderschöne Abbildung in dieser Arbeit von Marissa Crespolero, die, Sie sehen das links, einige Buchstaben anführt, die zusammengefügt dann I need help heißen, ich brauche Hilfe. Und da sind diese Punkte anders aufgezählt, aber hier auch aufgeführt, die ich jetzt gerade im vorigen Slide Ihnen erklärt habe. Und gehen wir es einmal durch, was war bei unserem Patienten der Fall? Er hat Inotropika bekommen beim kardiogenen Schock, was nicht lange zurücklag. Weiter. Er war im NYHA 3, zeitweise zumindest. Weiter. Er hat eine schlechte Nierenfunktion gehabt. Weiter. Er hat eingeschränkte EF gehabt, unter 20%. Weiter. Er hat Hospitalisierungen gehabt oder Visiten sozusagen im Outpatient-Setting, das zählt auch. Weiter. Er hat Ödeme gehabt, persistierende Flüssigkeitsüberladung, trotz erhöhter Diuretikadosen. Weiter. Und er hat einen niedrigen Blutdruck gehabt. Weiter. Und es war uns nicht möglich, die Therapie aufzudosieren. Also ein Klassiker sozusagen. Dazu kam bei diesem Patienten das Rechtsherzproblem, was also für die weitere Therapie, Transplantation oder was eine große Diskussion eröffnet, die ich jetzt aber mit Ihnen nicht besprechen will, das würde die Zeit sprengen. Weiter. Nun, diese Patienten, wenn die jetzt vorgestellt werden in so einem Zentrum, dann werden die eingeteilt nach der sogenannten Intermex-Klassifikation. Die Intermex-Klassifikation unterteilt quasi das fortgeschrittene NYHA-3-Stadium und das NYHA-4-Stadium noch einmal in 7 unterschiedliche Stadien. Wobei das Stadium 1, da ist der kardiogene Schock, da ist Crash und Burn. Dieser Patient verabschiedet sich, in den nächsten Stunden wird der sterben, wenn man nichts akut macht. Diese Patienten haben voraus also eine schlechte Prognose und sollten auch nicht mit einem Herzunterstützungssystem im Sinne eines LVAD behandelt werden, sondern primär mit einem kurzzeitigen Unterstützungssystem, wie zum Beispiel einer ECMO. Dann gibt es abgestuft bis zum stabilen NYHA-3-Patienten verschiedene Stufen. Unser Patient wäre etwa dem Intermex-Stadium 5 zuzuordnen. Der ist eigentlich völlig intolerant für körperliche Bewegung, ist in Ruhe gerade noch stabil, hat aber immer wieder moderate Flüssigkeitsretentionen und Zeichen der Nierendysfunktion. Die Frau Professor Mascherbauer hat heute schon den Ausdruck Frequent Flyer, das ist eine hohe Anzahl von diesen Patienten, strapaziert. Das wären Patienten, die immer wieder Inotropika brauchen und dann sich wieder stabilisieren. aber immer wieder auch ins Krankenhaus kommen. Klassischer Ausdruck Frequent Flyer. Also unser Patient war eher diese Nummer 5, Exercise Intolerant oder hausgebunden. Weiter. Was sagen jetzt die Guidelines? So einen Patienten kann man natürlich mit einer Klasse 1 Indikation einem LVAD zuführen oder man kann ihn mit einer Klasse 1 Indikation einer HTX zuführen. Für die LVAD-Implantation muss der Patient fit sein sozusagen. Man muss ihm zutrauen, dass er mit dem Device entsprechend umgehen kann und er braucht psychosozialen Support, Unterstützung. Und für die Herztransplantation, da ist es natürlich so, da gibt es viel mehr Kontraindikationen, auf die ich jetzt auch nicht eingehen kann aus Zeitgründen. Aber hier eröffnet sich sozusagen die Diskussion im Transplantationszentrum, welche Therapie man dem Patienten angedeihen lässt. Es gibt auch die Medikamente, die Kunstherz- oder die Herzunterstützungstherapie mittels LVAD, das ist dieses Long-Term MCS, Long-Term Mechanical Circulatory Support, für Patienten, die eine Kontraindikation für Herztransplantation aufweisen, wie zum Beispiel eine pulmonale Hypertension, eine schwere rechtsventrikuläre Dysfunktion, um den Patienten vielleicht transplantabel zu machen. Oder für Patienten, die überhaupt keine Indikation für eine Transplantation mehr haben, aus Altersgründen zum Beispiel. Weiter. Und da, wenn man sich jetzt zu einer LVAD-Implantation durchringt, dann muss man immer einen Plan haben für diesen Patienten. Ich habe schon gesagt, es kann eine Überbrückung zu einer Transplantation sein, ein Bridge-to-Transplantation-Konzept. Es kann eine Überbrückung zu einer Erholung sein. Auch das sehen wir manchmal auch bei uns im Rehab-Zentrum, wo wir diese Patienten dann weiter betreuen. Bridge to Recovery, zum Beispiel für Myokarditiden, haben wir schon zweimal gesehen bei uns auch. Es kann auch so sein, dass ein Patient, der einen Lungenhochdruck entwickelt hat und sekundäre pulmonale Hypertension, eine Überbrückung zu einer Bridge to Candidacy ist, dass er dann ein Kandidat wird für eine Transplantation. Oder es kann im frischesten Stadium ein Bridge to Decision sein, eine Überbrückung mit einem ECMO-Gerät, um letztlich eine Entscheidung zu treffen, wie geht es weiter? Wird der Patient ein Transplantationspatient oder geht er in Richtung Kunstherz- oder LVAD-Therapie? Und letztlich, und das ist eine ganz große Gruppe, das ist heutzutage die häufigste Gruppe, gibt es die Destination-Therapie mit LVADs für Patienten, die nur für LVADs in Frage kommen, die keine Kandidaten sind mehr für Herztransplantation. Das ist die größte Gruppe inzwischen weltweit und auch bei uns in Österreich. Weiter. Nun, unser Patient wäre jetzt ein Patient hier rechts auf dieser Flowchart im Intermex-Stadium 5. Der wäre sozusagen ambulant stabil. Wenn der High-Risk-Kriterien erfüllt und die erfüllt er mit diesen rezidivierenden Dekompensationen zum Beispiel und wenn er keine Kontraindikationen für eine Herztransplantation aufweist, dann soll man diesen Patienten listen für die Transplantation und das ist auch geschehen und dieser Patient ist inzwischen erfolgreich transplantiert. Das nächste. Im Umgang mit LVADs gibt es eine große Unsicherheit innerhalb der medizinischen Community. Deswegen gibt es jetzt zum Abschluss, will ich Ihnen das zeigen, noch ein Paper, ein Positionspapier der Heart Failure Association bzw. der ESC, wo man eine Guidance bekommt für das Management von links von LVADs beziehungsweise im Umgang mit LVAD-Patienten und zwar für Nicht-LVAD-Spezialisten. Und dieses Paper hat noch 3 Folgepapers im Heart Failure Journal, wo es um das Setting Outpatient und Allgemeinmedizin geht, wo es um das Setting Notfallmedizin geht, nämlich in der Notfallaufnahme und um das Setting interne Abteilung und Intensivstation. Dieses Paper, ich durfte da mitarbeiten, ist sehr zu empfehlen und löst einige Probleme, weil Patienten kommen immer mehr und mehr auch in periphere Krankenhäuser und zu niedergelassenen Ärzten mit solchen Devices. Das nächste bitte. Ich darf zusammenfassen. Ich habe Ihnen gezeigt, dass bei Patienten mit symptomatischer HFrEF, mit Linksschenkelblock und breitem Kammerkomplex, man bitte an eine CRT denken sollte. Man soll sich die Frage stellen, bei Herzinsuffizienzpatienten, ist dieser Patient ein CRT-Kandidat? Patienten mit HFrEF und optimierter medikamentöse Therapie soll man auch evaluieren hinsichtlich der Indikation für eine ICD-Primärprophylaxe. Ich habe Ihnen die fortgeschrittene Herzinsuffizienz vorgestellt, habe diese definiert mit dem Wunsch, sozusagen mit dem Ziel, Sie darauf hinzuweisen, dass man in Zukunft eine solche Herzinsuffizienz erkennt. Meistens kommen die Patienten nämlich zu spät, dass man sie weiter schickt, dass man I-Need-Help-Kriterien abfragt und die Patienten rechtzeitig in ein Zentrum zuweist. Das nächste. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Lieber Hans, herzlichen Dank. Wie gewohnt, eine glasklare Vorstellung zu einem ganz komplexen Thema. Es sind zwei Fragen aufgetaucht. Im Interesse der fortgeschrittenen Zeit würde ich um zwei kurze Antworten ersuchen. Die erste Frage ist, wie lange optimale medikamentöse Therapie bis zur Device-Entscheidung?
Naja, ich würde sagen, so 3 Monate sollte man auf jeden Fall warten, um zu sehen, in welche Richtung das geht.
Die zweite Frage, LifeVest war nicht explizit die Frage, aber ein ganz kurzes Statement, wo würdest du den Einsatz der LifeVest im Zusammenhang einerseits mit Patienten nach Herzinfarkt, chronische Herzinsuffizienz oder bei nicht ischämischen Kardiomyopathen sehen?
Naja, der Klassiker ist der Ischämiker nach einem Herzinfarkt mit einer riesengroßen Narbe, der noch nicht voll aufdosiert ist mit der medikamentösen Therapie, beziehungsweise noch kein ICD-Kandidat ist innerhalb dieser 40 Tage. Auch Myokarditis-Patienten wären eine Option in der subakuten Phase. Gerade wenn sie zu uns ins Rehab-Zentrum kommen, haben wir immer wieder diese Indikation. Und wenn die Linksventrikelfunktion schwer eingeschränkt ist und natürlich die Nicht-Ischämiker, wenn sie jung sind, wenn sie noch nicht aufdosiert sind, gerade in der ersten Phase, um zu sehen, wie die Medikation letztlich anschlägt beim Patienten.
Vielen Dank. Noch einmal vielen Dank, Hans, für die klare Darstellung. Und liebe Grüße nach Salzburg. An dieser Stelle darf ich zusammenfassen und mich sehr herzlich für die Teilnahme an diesem Symposium bedanken, auch für die aktive Teilnahme im Chat und damit die Interaktion mit den Referenten zu ermöglichen. Ich hoffe, dass wir ein komplexes Thema verständlich abhandeln konnten und danke für die Teilnahme und wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank.